Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz herzlich heiße ich Sie willkommen heute Morgen in diesem Gottesdienst. Ich freue mich, dass wir unseren Gottesdienst gemeinsam mit der Brigitzer Gemeinschaft feiern, die heute ihren Stundenbesuch hier in Schopfloch hat. Herzlich willkommen, auch wenn Sie heute nicht aus Schopfloch kommen, sondern irgendwo anders her. Der Wochenspruch für diese Woche, der sagt uns, wer wir sind. Da heißt es in Römer 8, die der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gottes Kinder sind wir, wenn wir Jesus vertrauen. So stellt uns Gott zusammen als Familie. Und wie bei der Familie ist es manchmal so, mit dem einen versteht man sich besser, mit dem anderen vielleicht weniger. Aber alle sind wir Kinder Gottes, wenn wir Christus vertrauen. Ich wünsche uns, dass wir heute davon was spüren, von dieser Gemeinschaft, die Gott schenkt. Und dass er uns in unser Herz hineinsagt, dass wir seine Kinder sind. Der Psalm 100 ist ein Lobpsalm, wo wir Gott nur loben können dafür, wie gut er zu uns ist. Ich lade Sie ein, dass wir diesen Psalm miteinander sprechen, die Nummer 740, wie wir es gewohnt sind, in ganzen Versen im Wechsel. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Barmherziger Gott, wenn wir jetzt miteinander Gottesdienst feiern, dann vertrauen wir darauf, dass du uns freundlich ansiehst. Wir wollen darauf vertrauen, dass deine Gnade uns gilt. Und wir bitten dich, dass uns die Augen aufgehen für deine Gnade, für alles, was du uns schenkst in unserem Leben. Kein Tag ist selbstverständlich, sondern jeder Tag unseres Lebens ist ein Geschenk aus deiner Hand. Herr, wir bitten dich, dass du in diesem Gottesdienst zu uns sprichst, dass wir erfahren, wie du dein Wort in unser Leben hineinsagst. Du bist es, der uns halten kann, wenn wir den Halt verlieren. Du bist es, der uns die Tränen trocknet. Wir können dir nur danken, dass du zu uns stehst und dass wir nicht allein gehen, wenn wir dir vertrauen. Und so legen wir dir jetzt das in die Hände, was uns bewegt. Wir vertrauen darauf, dass du uns hörst. In der Stille beten wir miteinander und füreinander.
Anrufe, Herr, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Ich bitte Sie, Platz zu nehmen, wir hören die Schriftlesung.
Wir hören auf Worte aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gäbe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er's gerne. Wir wollen gemeinsam singen das angeschlagene Lied Nummer 66, die Verse 1 bis 4 und Vers 8. Jesus ist kommen.
Thank you.
Liebe Gemeinde, wir hören heute Morgen auf ein Bibelwort, das für den Stundenbesuch heute Morgen vorgesehen ist in der Reihe der Lesungen der Prägitzer Gemeinschaft. Da lese ich aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Abvers 18. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt Nachrichten, die wir am liebsten gar nicht hören wollen. Damals beim 1. Petrusbrief mag es den Menschen auch so gegangen sein. Was mögen die vielen Sklaven in der Gemeinde damals gedacht haben, als sie diese Worte des Briefes hörten: Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Ordnet euch unter, nicht nur den Guten, sondern auch den Anderen. Das griechische Wort für wunderlich hier, das heißt eigentlich den Verbogenen, den Krummen. Das griechische Wort heißt den Skolios, wir kennen das von der Skoliose. Denen, den krummen Hunden, ordnet euch allen unter. Die Nachricht dieses 1. Petrusbriefes, die mag die Sklaven damals vor den Kopf gestoßen haben. In der damaligen Gesellschaft galten Sklaven nichts. Das waren keine Menschen, sondern der Besitz ihrer Herren. Nur in der christlichen Gemeinde, da galten sie als Brüder, weil vor Gott alle gleich waren. Und jetzt sollten sie sich wieder unterordnen. Die Bibel, die ruft da nicht dazu auf, dass die Verhältnisse sich ändern, dass die Sklaven aufbegehren. Erst viele Jahrhunderte später ist die Sklaverei abgeschafft worden. Im 19. Jahrhundert in England und Frankreich und dann in den USA. Und es waren Christen, die dafür gekämpft haben, dass Menschen frei werden. Methodisten und Mennoniten. Weil sie gesagt haben, vor Gott sind alle gleich. Davon ist hier noch nicht die Rede im 1. Petrusbrief. Das mag die Menschen damals vor den Kopf gestoßen haben. Will Gott, dass Menschen versklavt werden? Und jetzt spricht dieser Petrusbrief wohl in eine bestimmte Situation hinein damals. Ordnet euch unter. Es war damals üblich, dass es Herren und Sklaven gab. Und den Christen ist immer vorgeworfen worden, dass sie die Gesellschaft umkrempeln wollen. Im Jahr 49 nach Christus sind die Christen aus Rom ausgewiesen worden, weil man gesagt hat, es sind Aufrührer. Wahrscheinlich steht das dahinter, hinter diesem 1. Petrusbrief, dass gesagt wird: Verhaltet euch so, dass man euch keinen Vorwurf machen kann. Ihr sollt nicht die Gesellschaft umkrempeln, sondern Spiegel der Liebe Gottes sein in eurem Leben. Manche Nachrichten hört man nicht gern, so mag es den Menschen damals gegangen sein. Und ich frage mich, liebe Gemeinde, was das jetzt für uns heute heißt, weil wir in einer ganz anderen Welt leben, wo es zum Glück keine Herren und Sklaven mehr gibt, zumindest hier in Deutschland nicht. Was heißt es für uns, was damals diesen Menschen gesagt wurde? Der Schlüssel dafür, was es für uns heißt, liegt wohl in einem kleinen Satz. Dazu seid ihr berufen. Ich lese uns diesen Vers nochmal. Was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und ertragt das, das ist Gnade bei Gott, denn dazu seid ihr berufen. Es geht also wohl darum, was die Berufung unseres Lebens ist. Oder anders gesagt, was Gott sich von uns wünscht in unserem Leben. Berufen sind wir wohl dazu, so heißt es hier, so zu leben, wie Jesus es tut. in seinen Fußstapfen zu gehen. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. So zu leben, wie Jesus es getan hat, das ist wohl diese Berufung. Damals bei den Sklaven, wo diese Nachricht vielleicht so unerhört war, ordnet euch unter, und damals und heute bei uns, so zu leben, wie Jesus es getan hat. Als ich ein Jugendlicher war, gab es in der christlichen Jugendbewegung ein Motto: Was würde Jesus tun? Auf Englisch: What would Jesus do? Und wir haben Armbändle gehabt, wo diese Worte drauf waren oder diese Buchstaben WWJD. Was würde Jesus tun? Darum geht's wohl hier in diesem ersten Petrusbrief. Wir sind dazu berufen, so zu leben, wie Jesus es sich vorstellt. Wie kann ich so leben, dass es zu Jesus passt? Für die Sklaven damals hat es wohl bedeutet: Zahlt euren Herren nicht heim. Gebt nicht Gleiches mit Gleichem zurück, sondern ordnet euch unter. Zeigt doch das, wie ihr lebt, dass ihr Christen seid. Was heißt es für uns heute? Der erste Petrusbrief malt uns jetzt hier vor Augen, wie Jesus war. Dass er unschuldig gelitten hat. Dass er sich nicht wehrte und es nicht heimgezahlt hat, als man ihn gequält hat. Und wir sind nun nicht in der Situation der Sklaven von damals. Aber vielleicht sehen wir Momente in unserem Leben vor uns, wo es um was Ähnliches geht. So zu leben, wie es zu Jesus passt. Wenn andere uns Unrecht tun. Uns ist ja manchmal so, dass man die Welt nicht mehr versteht, wie Menschen mit uns umgehen. Vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen schon mal, dass einer auf uns herumhackt. Und wir haben das Gefühl: Was habe ich dem jetzt getan? Warum tut er das immer wieder und piesackt mich? Und vielleicht gleichen wir dann manchmal so einem Dampfkochtopf. Sie kennen das. Man kocht vor sich hin und man hält viel aus, aber irgendwann, dann explodiert man. Was meint nun dieser erste Petrusbrief mit seinem "Ordnet euch unter"? Sollen wir uns immer alles gefallen lassen? Er stellt Jesus als Vorbild hin, dieser Brief, und wenn wir schauen, wie Jesus damit umgegangen ist, mag es uns eine Hilfe sein. Sie kennen die Geschichte, wie Jesus gefangen genommen wurde im Garten Gethsemane und wie er dann vor dem Hohen Rat steht. Auf das spielt es hier an. Er litt und schmähte nicht zurück und er drohte denen nicht, als er gelitten hat. Wie war's da vor dem Hohen Rat? Er wurde verlacht und gedemütigt. Alles nimmt er hin, alles leidet er. Und dann wird erzählt in den Evangelien, dass einer kommt und ihn schlägt. Und was macht Jesus dann? Dann macht Jesus den Mund auf und sagt nur: Warum schlägst du mich? Jesus nimmt's nicht einfach hin, er wehrt sich auch nicht und gibt's zurück, aber er spricht's an: Warum schlägst du mich? Wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt es also nicht, dass wir nur stillschweigend uns alles gefallen lassen müssen, so unterordnen. Nein, manchmal kann es dran sein zu fragen: Was habe ich dir eigentlich getan? Womit habe ich das verdient? Da muss ich es nicht zurückgeben, aber ich kann es ansprechen. Was wird Jesus tun? Könnte es nicht unsere Frage sein, wenn uns jemand das Leben schwer macht, so wie damals bei den Sklaven, wo die Herren ihnen das Leben schwer gemacht haben? Dass es unsere Frage ist: Was wird Jesus jetzt tun? Es gibt ja in so einer Situation immer zwei Möglichkeiten, wie ich handle und reagiere. An der Wegkreuzung stehe ich. Entweder ich gehe in die Richtung, dass ich es dem heimzahle und Gleiches mit Gleichem zurückgehe. Oder ich frage: Was wird Jesus tun? Es ist gewiss nicht leicht, so zu leben, aus dieser Spirale auszubrechen, dass ich nicht das Gleiche mit Gleichem zurückgebe, sondern frag: Was wird Jesus jetzt tun? Den Sklaven damals mag es schwer gefallen sein, diese Nachricht zu hören: Ordnet euch unter. Und für uns ist es ja auch oft unendlich schwer, so zu leben. Was wird Jesus tun? Es ist so schwer, es nicht heimzuzahlen dem anderen, weil da unsere eigenen Gefühle manchmal im Weg sind. Und unsere Wut und unsere Verletztheit und unsere tiefe Enttäuschung, weil der andere uns so sehr gedemütigt hat. Manchmal steht uns der Hass im Weg. So unendlich schwer ist es zu fragen: Was wird Jesus jetzt tun? Und weil das so schwer ist, darum malt uns dieser erste Petrusbrief wohl vor Augen, was Jesus denn getan hat. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Diese Worte erzählen davon, dass Jesus gelitten hat für uns und gestorben ist. Und diese Worte nehmen Formulierungen aus dem Buch Jesaja auf, aus Jesaja 53. Dort haben die ersten Christen eine Erklärung dafür gefunden, wie sie den Tod von Jesus verstehen können. Dass da einer die Sünden des anderen trägt. Dass da bei einem der Riss durchs Herz geht, damit die anderen geheilt werden. Liebe Gemeinde, wenn ich diese Worte höre, dann bleibe ich an einer Formulierung hängen. Jesus hat die Sünde hinaufgetragen, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Was heißt das? Wir sind der Sünde abgestorben. Wir sind frei von der Macht der Sünde und leben nun im Bereich der Gerechtigkeit Gottes. Was Sünde ist, das wissen wir. In der Bibel wird alles als Sünde bezeichnet, was nicht zu Gott passt und was uns von ihm trennt. Und jetzt bleibe ich hängen an dem, dass es hier heißt, wir sind der Sünde abgestorben, wenn wir Jesus vertrauen. Und ich bleibe hängen, weil ich innerlich merke bei meinem Leben, und ich kann es jetzt nur persönlich sagen, wenn ich auf mein Leben schaue, dann bin ich weit entfernt davon, perfekt zu sein. Der Sünde abgestorben zu sein. Da lebe ich doch oft ganz anders, als es zu Gott passt. Da zerzorgt sich mein Herz, anstatt ich es diesem Gott überlasse, von dem es im Predigtext hier heißt, er ist der Hirte meiner Seele. Da will ich selber für meine Seele sorgen und gebe es nicht ab an ihm. Oder da bin ich so schnell dabei, Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Muss man wahrscheinlich nur meine Frau fragen. Und nun wird uns gesagt, Jesus trägt unsere Sünde, damit wir frei werden von dieser Macht der Sünde. Wir sind abgestorben der Sünde. Sie hat keinen Anspruch mehr auf uns. Was heißt das? Als 2009 in Köln das Stadtarchiv einstürzte, vielleicht haben Sie davon gelesen, da hat man gesagt, jetzt ist das Gedächtnis dieser Stadt Köln ausgelöscht. Alle Erinnerungen der Stadt sind begraben unter diesem Schutt des Stadtarchivs. Unter diesem Schutt, da liegt auch das Abiturzeugnis von Heinrich Böll. Heinrich Böll, der spätere Literaturnobelpreisträger, der hat in seinem Abiturzeugnis stehen, das weiß man, Gesamtnote ausreichend, ein Vierer. Und in Deutsch und in Religion ein Dreier. Also für alle Schüler eine gute Botschaft, selbst mit einem Vierer im Abi kann man Literaturnobelpreisträger werden. Aber um was mir's geht, alles ist begraben hinter diesem Stadtarchiv im Schutt. Unauslöschlich ausgelöscht, unwiderruflich ausgelöscht. Und dieses eingestürzte Stadtarchiv, das wird mir zum Bild dafür, was das wohl heißt. Wir sind der Sünde abgestorben, frei von dieser Macht der Sünde. Das Zeugnis über unser Leben ist begraben mit Jesus. Bei Böll stand drüber ausreichend. Bei uns müsst stehen ungenügend, weil unser Leben diesem Gott nicht genügt. Der Sünde abgestorben heißt, Jesus hat all das, was nicht genügt in unserem Leben, an dieses Kreuz getragen und mit sich ins Grab genommen. Unwiderruflich ausgelöscht, so wie das Zeug in Köln unter diesem Schutt begraben ist. Alles, wo wir uns bescheinigen müssen, da habe ich versagt. Da steht ungenügend drüber. All das ist unwiderruflich ausgelöscht, weil Jesus für uns gestorben ist. Wir erinnern uns vielleicht manchmal an das, was nicht gut war, weil wir uns das selber nicht vergeben können und weil das Alte immer wieder aufsteht. Für Gott ist es längst ausgelöscht, weil Jesus es mit in seinen Tod genommen hat. Es liegt in seinem Grab, so wie das Zeug in Köln unter dem Schutt liegt. Die Sünde hat keine Macht mehr über uns, weil sie uns nicht mehr wegreißen kann von diesem Gott, weil nicht alles beim Alten bleiben muss. Wenn das ausgelöscht ist, wo ungenügend drüber steht, dann kann es in meinem Leben neu beginnen. Dann muss ich nicht immer der Alte bleiben. Dann muss ich mich nicht zersorgen. Und dann muss ich nicht immer das Gleiche mit Gleichem vergelten. Wir sind der Sünde abgestorben und können frei leben, weil Gott uns gerecht spricht. Das meint es hier. Um das zu verstehen, was das für unser Leben bedeutet, dass wir das Gefühl haben, wir bleiben oft die Alten, aber hier wird uns gesagt, du kannst neu beginnen. Um das zu verstehen, stelle ich mir eine Situation vor, die Sie wahrscheinlich kennen. Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen, Sie treffen auf der Straße jemanden, den Sie von früher her kennen. Vielleicht schon ewig nicht mehr gesehen. Und dann spricht er Sie an und sagt, du hast dich gar nicht verändert. Wir kennen uns doch von früher und weißt doch, wie das früher war. Du hast doch immer das und du warst doch immer so. Und wir denken innerlich, der kennt mich doch gar nicht mehr. Ich bin doch gar nicht mehr der von früher. Vielleicht ist es mit der Sünde manchmal ganz ähnlich, mit dieser Macht, die uns packt und zuflüstert, wir beide kennen uns doch. Du hast doch immer das und das gemacht. Du hast doch diese schlechten Angewohnheiten. Du bist doch gefangen in dem und dem. Und wir sacken innerlich zusammen und denken, ja, so ist es. Ich bleibe immer der Alte und ich kann mich gar nicht ändern. Und dann stellt sich jemand neben uns, Jesus. Und seine durchbohrte Hand ergreift uns und zieht uns weg und sagt, lass den in Ruhe, lass die in Ruhe, die gehört zu mir. Das meint es, der Sünde abgestorben zu sein, dass wir zu Jesus gehören, zu dem, der für uns gestorben ist. Und dann kann was neu werden im Leben. Der erste Petrusbrief formuliert es am Ende unseres Abschnittes so, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Liebe Gemeinde, das sind Worte, die mich sehr berühren, denn wenn man sie direkt übersetzt aus dem Originaltext im Griechischen, dann heißt es, ihr seid bekehrt zu dem Hirten und zu dem, der auf eure Seele aufpasst. Das Wort Bischof meint, der aufpasst auf etwas. Das berührt mich. Es gibt einen, der auf meine Seele aufpasst. Ich bin nicht allein auf mich gestellt. Jesus ist der, der mir auf die Seele aufpasst, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Was heißt es nun, wir sind bekehrt zu dem Hirten und zu dem, der auf unsere Seele aufpasst? Von Ludwig Hofacker, dem Prediger, wird erzählt, dass er immer wieder Zweifel hatte, ob er auch zu Gott gehört. Und dann hat ihn nichts getröstet und er hat alle Tröstungsversuche seiner Freunde weggewischt und hat gesagt, das bringt doch alles nichts. Und dann hat sich was verändert. Und einer der Freunde hat ihn dann angesprochen und gesagt, was hat sich geändert bei dir? Und dann hat der Hofacker gesagt, ich bin ins Nachdenken geraten darüber, was das für eine Schande ist, dass der Heiland beständig seine Liebesarme gegenüber mir ausbreitet und ich wehre alle Einladungen ab mit dem Satz, ich bin nicht würdig und ich habe es nicht verdient, ich mache mich mit meiner Unwürdigkeit noch wichtig. Und nun habe ich mich entschlossen, wie ein armes, verlorenes Kind zu glauben, dass der Heiland mich lieb hat. Glauben, dass der Heiland mich lieb hat. Das heißt wohl, bekehrt zu sein zu dem, der auf mir auf die Seele aufpasst. Wenn ich das glaube, dass der Heiland mich lieb hat, dann hat die Sünde keine Macht mehr, weil er doch auf mich aufpasst. Und weil er dann aufpasst, und dann weiß er doch auch, wo mir das so schwer fällt, wo diese Macht der Sünde kommt und mich festhält und wo ich immer Gleiches mit Gleichem vergelten will und wo ich gefangen bin in den alten Gewohnheiten. Wenn er auf mich aufpasst, dann weiß er um all das, wo ich immer wieder an der Wegkreuzung stehe im Leben, ob ich hier entlang gehe oder ob ich frage, was wird Jesus tun? Wir können es ihm wohl sagen, wo es uns so schwer fällt, dem, der auf uns aufpasst. Vielleicht ist es der erste Schritt, diesem Aufpasser auf unsere Seele, das zu nennen, wo es uns so schwer fällt, wo wir an der Wegkreuzung stehen und wo wir sagen, ich kann manchmal gar nicht in diese Richtung gehen, die gut wäre. Und dass wir betend immer wieder fragen, was würdest du tun? Wir sind nicht festgelegt, darauf zu handeln, so wie immer. Das heißt es, wir sind abgestorben der Macht der Sünde. Wir können an der Wegkreuzung eine neue Richtung einschlagen. Was wird Jesus tun? Wir können das nicht aus eigener Kraft, sondern weil dieser Heiland mit uns geht. Es gibt Nachrichten, die wir wirklich nicht gern hören. So war es damals bei diesen Sklaven, ordnet euch unter. Zuerst mag so gewesen sein, dass sie das nicht gern gehört haben. Aber wie war es dann wohl, als sie diese anderen Worte hörten über Jesus, der für uns gelitten hat, der uns freigemacht hat von der Macht der Sünde? Zu ihm gehören wir. Und das ist doch eine gute Nachricht. Es war damals so bei den Sklaven und heute bei uns. Eine gute Nachricht ist es. Ja, die beste der Welt. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses Vorbild, das du hinterlassen hast. Und wir bitten dich, dass wir immer wieder fragen, was würdest du tun? Und du weißt, wo es so schwer fällt, an der Wegkreuzung den richtigen Weg einzuschlagen. Und darum bitten wir dich, dass du uns deine Kraft schenkst. Du hast uns frei gemacht. Lass uns Menschen sein, die nicht immer die Alten sein müssen, weil wir zu dir gehören. Amen. Ich bitte sie, Platz zu nehmen. Wir singen ein Lied, das das in Worte, in Melodie fasst. Lasset uns mit Jesus ziehen, 384.
Thank you.
Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Weg, den du gegangen bist, von dem der erste Petrusbrief spricht, dass du gelitten hast und gestorben bist für uns. Du hast unsere Sünde getragen, damit sie unwiderruflich ausgelöscht ist und begraben. Du machst uns frei von dieser Macht, die uns so gefangen hält. Und wir bitten dich, dass wir als freie Menschen leben können. Du weißt um diese Wegkreuzungen unseres Lebens, wo wir nach links oder rechts gehen können. Lass uns Menschen sein, die fragen, was du denn willst und was dir entspricht. Und gib uns die Kraft, auch so zu leben. Du weißt, wo uns das besonders schwerfällt, weil vielleicht Menschen uns Unrecht getan haben, weil unsere Gefühle im Weg sind, unsere Verletztheit und unsere Enttäuschung über Menschen, unsere Wut. Herr Jesus Christus, nur du kannst uns ändern. Schenk du, dass Frieden wird und Versöhnung geschieht. Schenk du, dass wir nicht Gleiches mit Gleichem zurückgeben. Herr, wir danken dir für diese große Liebe, die du zu uns hast, dass du gekommen bist wegen uns und gestorben und auferstanden, damit wir frei sind. Lass uns Menschen sein, die bekehrt sind zu dir, zu dem, der aufpasst auf unsere Seele. Lass uns Menschen sein, die das einfach glauben, dass der Heiland uns lieb hat. Und ich bitte dich, Herr, dass das uns dann prägt in unserem Alltag, dass man uns das abspürt, dass wir Menschen sind, die zu dir gehören. Herr, wir bitten dich heute für unsere ganze Welt. An so vielen Orten herrscht Krieg und Gewalt. Viele Menschen leiden und sterben. Sie sind auf der Flucht und haben keine Hoffnung. Wir bringen dir diese Menschen und bitten dich um Erbarmen. Herr, wir bitten dich, dass du uns die Augen auftust für das, wo wir helfen und beistehen können. Hier in Deutschland und an anderen Orten dieser Welt. Herr, wir bitten dich heute besonders für alle, die dein Wort verkündigen auf der Welt, für alle Missionare. Wir bitten dich, dass du selber ihnen nahe bist und dass du ihnen Kraft gibst und Mut für jeden Tag, dass sie wissen, du trägst sie. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Menschen hier in unseren Orten. Wir bitten dich für alle, die krank sind, für alle, die sich einsam fühlen. Wir bitten dich für die, die einen lieben Menschen verloren haben. Steh du ihnen bei und sei ihnen nahe. Herr, wir bitten dich für uns alle. Du weißt, was uns bewegt, heute und in der kommenden Woche. Du allein weißt, was uns erwartet. Wir wollen Menschen sein, die dir vertrauen. Lass es uns erleben, dass du mit uns gehst, heute und morgen und an jedem Tag unseres Lebens. Und alles, was uns bewegt, legen wir hinein in das Gebet, das du selber uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte Sie, wieder Platz zu nehmen. Das Monatslied jetzt im Januar ist im Roten Liederbuch 954. Ich bin bei dir, wir singen alle drei Strophen. Thank you. im Namen der Prägitzer Gemeinschaft darf ich ganz herzlich einladen zu den Stunden heute Nachmittag. 13.30 Uhr beginnt es hier in der Kirche. Kirche 13.30 Uhr. Herzlichen Dank fürs Opfer vom letzten Gottesdienst am 6. Januar für die Weltmission. Es betrug 604,70 Euro. Das heutige Opfer ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUCO bestimmt. Vielen Dank für alles, was Sie einlegen. Ganz herzlich lade ich jetzt ein zur Allianzgebetswoche. Das Thema in diesem Jahr lautet Willkommen zu Hause. Hier in Schopfloch gibt es 3 Abende. Am Montagabend im Prägitzer Saal, am Mittwoch im Gemeindehaus, am Freitag im BZ. Jeweils 19.30 Uhr. Herzliche Einladung. Am Freitag ist Gottesdienst um 16 Uhr im Haus am Rödelsberg. Nächsten Sonntag feiern wir hier Gottesdienst um 9 Uhr. Den Gottesdienst werde ich halten. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Aus unserer Gemeinde sind verstorben Frau Maria Bauer und Frau Theresia Welker. Die Bestattung von Frau Bauer fand am vergangenen Freitag statt. Frau Welker wird am kommenden Dienstag um 13.30 Uhr bestattet. Wir vertrauen Maria Bauer und Theresia Welker dem allmächtigen Gott an. In der Hoffnung auf das Wort der Heiligen Schrift: Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dir vertrauen wir Maria Bauer und Theresia Welker an. In deine Hände legen wir sie. Sei du bei ihren Angehörigen, bei der Familie von Frau Bauer, bei der Familie von Frau Welker. Sei du bei ihnen in der schweren Zeit, in der sie gerade stehen. Schenke du ihnen den Trost deiner Gegenwart. Amen. Im Stehen bitten wir um Gottes Segen mit dem Lied Verleih uns Frieden, gnädiglich 421. Geht in diesen Sonntag als Gesegnete unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.